Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Couch Capitanus. Normalerweise hört ihr immer die Worte Moin Lukas. Das passiert heute nicht, weil ich bin heute alleine. Lukas hat Probleme mit der Bahn und jetzt fangt nicht direkt an, Witze über die Deutsche Bahn zu machen. Es ist tatsächlich die dänische Bahn. Ich weiß nicht, inwieweit die Deutsche Bahn involviert war, aber auf jeden Fall schaffen wir es nicht rechtzeitig, die Aufnahme noch zu machen zu zweit, weshalb ich das heute alleine übernehmen werde. Weitere Infos kriegt ihr gleich. Hier erstmal das Intro. Los geht's. Und da bin ich auch schon wieder. Genau, Lukas wollte es noch einrichten. Wir hatten schon einen Termin, aber es hat einfach nicht hingehauen. Heute nicht, am Sonntagabend, wo ich jetzt diese Folge aufnehme. Auch am Montag hätte es nicht hingehauen, weshalb wir auf diese Variante zurückgreifen müssen. Ihr habt es leider nur heute mit mir zu tun. Ich versuche das heute ein bisschen kürzer zu halten. Ich möchte jetzt hier nicht eine Dreiviertelstunde den Alleinunterhalter spielen. Mal gucken, wie lange es am Ende geworden ist. Ihr seht es auf jeden Fall schon, wenn ihr diese Folge anhört. Ich selber weiß es gerade noch nicht, was wir uns ausgedacht haben. Lukas hat mir ein paar Fragen geschickt, die ich hier für euch beantworten soll. Teilweise habe ich mir ein bisschen was aufgeschrieben, teilweise recherchiere ich live, weil ich mir den Überraschungsmoment nicht kaputt machen lassen wollte. Näheres werdet ihr gleich erfahren. Ja, weil die erste Frage, die ich schon für euch habe in dieser Folge Couch Capitanus, das ist heute tatsächlich die, das muss ich jetzt nochmal kurz hier live recherchieren, die wievielte Folge das ist, bevor ich hier anfange, der Ordnung halber. Es ist die Kalenderwoche 49 und das bedeutet, dass wir die Folge 55, das ist die Folge 55 heute, ich alleine für euch. Und die erste Frage, die Lukas mir per WhatsApp hat zukommen lassen, ist, wie wir alle wissen, spielt Auckland City ja bei der Club-WM 2025 mit, wusste ich natürlich bisher nicht, jetzt habe ich es erfahren. Wie sieht das Trikot oder das Logo von Auckland City aus? So, das ist eine dieser Fragen, wo ich mir vorher noch keine Notizen gemacht habe, weil ich das jetzt hier live recherchieren möchte, um zu gucken, wie dieses Logo aussieht. So, die Fußballquelle des Vertrauens. Okay, was wir sehen, ist ein Kürzel oben im Logo ACFC, Auckland City Football Club. Dann haben wir da unter ein Schachbrettmuster in Gelb und Weiß. Wir haben eine grüne Wiese, wir haben ein bisschen blaues Wasser und wir haben einen Anker. Und noch das Gründungsjahr 2004. Insgesamt muss man sagen, da ist relativ viel los auf diesem Logo. Und ich muss es ehrlich sagen, es ist nicht sonderlich schön. Das erstmal dazu gesagt. Und jetzt der zweite Teil der Frage war ja, wie das Trikot aussieht. Wie sieht das Trikot oder das Logo aus? So, jetzt recherchiere ich hier dann direkt nochmal. Also Logo, guckt euch euch gerne mal an und sagt uns mal, was ihr davon haltet, ob ihr das schön findet. Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist eins der schlechteren Logos und das, obwohl es ja ein relativ neues Logo ist. Gründungsjahr 2004, ich würde sagen, da waren etliche Designprogramme schon am Start. Da hätte man sich ein bisschen was Besseres ausdenken können. So sieht es einfach irgendwie, weiß ich nicht, sieht irgendwie billig aus. Auckland City, Auckland liegt wahrscheinlich am Hafen, deswegen der Anker. Auckland City, ja, es ist eine Hafenstadt in Neuseeland, ganz im Norden. Ja, nee, auch da dieser Charme der Hafenstadt in dem Logo integriert. Mir gefällt es trotzdem nicht, weil einfach das Design nicht gut aussieht. Schaut euch das gerne mal an. Ich recherchiere in dieser Zeit das Trikot von Auckland City Football Club und guck mir mal an, wie das aussieht. Und ob das mindestens genauso schlimm aussieht wie das Wappen. Okay. Das Trikot vereint die Farben auf jeden Fall. Also viel, viel Blau, dunkles Blau und Schwarz. Das sieht aus wie von Inter Mailand, muss ich sagen. Ja, also Längsstreifen von oben nach unten. Nee, das ist nichts. Und jetzt sehe ich auch gerade hier auf dem Trikot ist ein anderes Logo als das, was ich bei Wikipedia finde. Habe ich euch jetzt hier gerade schon wieder Murks erzählt? Nee, Auckland City Football Club, das ist das aktuelle Logo. Ja, auf dem Trikot ist dann so eine modernere Variante davon. Sieht nicht unbedingt viel schöner aus. Boah, ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich könnte auch darauf verzichten, die bei der Club-WM zu sehen. Aber jetzt haben wir den Salat. Dieser ganze Wettbewerb, weiß ich sowieso nicht, ob der unbedingt sein muss, dass man den Kalender der Spieler und der Vereine einfach noch weiter füllt. Gucken wir mal, wie Auckland City sich schlagen wird. Ich schätze einfach mal, dass sie sang- und klanglos untergehen werden, auch wenn dieser Verein 9-mal neuseeländischer Meister geworden ist. Ich glaube, das Niveau ist noch nicht ganz da angekommen im Weltfußball, wo die vielleicht irgendwann mal hinwollen. Wenn ich mir den Kader angucke, der hat einen Gesamtwert von 5,8 Millionen. Wisst ihr alle, das ist im Weltfußball heutzutage ja wenig bis gar nichts. Und jetzt gehe ich einfach mal zum Vergleich auf die Transferwerte des FC Bayern München. Und selbst Manuel Neuer, der 38 Jahre alt ist und kurz vor Karriereende, selbst der ist noch 4 Millionen Euro wert. Ja, Kräfteverhältnis ist, würde ich mal sagen, schon direkt erklärt. Auckland FC, gucken wir mal, wie sie sich schlagen. Logo und Trikot ist nicht meins. So viel kann ich dazu sagen. Kommen wir zur nächsten Frage, die Lukas mir gestellt hat. Heute Sonntag die Aufnahme, dazu passend die Frage, wie fandest du das Spiel des Hamburger Sportvereins gegen den KSC? Ja, der HSV im ersten Spiel nach Baumgart mit Interimstrainer Paul Ziehen und Loic Favé. Die beiden, Merlin Paul Ziehen und Loic Favé, das beides klingt wie so ein Zauberer-Duo. Ich finde es eigentlich ganz cool. So beides so sehr ungewöhnliche Namen, auch in der Konstellation. Hat so ein bisschen was von Ehrlich Brothers, irgendwie so ein Zauberer-Duo. Gezaubert haben sie jetzt heute noch nicht. Das Spiel wurde auf jeden Fall gewonnen. 3-1, mehr oder weniger überzeugend. Es war auf jeden Fall zu erkennen, dass es eine deutliche Steigerung war. Das hat schon angefangen mit der Aufstellung. Es war deutlich offensiver ausgerichtet. Zuletzt das Heimspiel gegen Schalke war wirklich eine sehr defensive Aufstellung. Es war ein anderes System. Es war das 3-5-2, was Baumgart häufiger gewählt hat, mit drei Innenverteidigern, zwei Außenverteidigern, zwei defensiven Sechsern und dann doch vorne wenigstens ein bisschen Offensive mit zwei Stürmern und zwei und einem Mittelfeldspieler noch. Das sah heute schon anders aus. Es war ein klassisches 4-3-3 mit einer Viererkette, drei zentralen Spielern, zwei Defensive. Ich glaube, Meffert und Elfhardli waren es davor. Nee, es waren gar nicht. Es war nur Elfhardli. Ein Sechser und zwei Offensivere davor mit Richter und Karabek. Auf den Außen zurückgekehrt sind Dompe und Jatta, beide zurück in der Startelf, die in den letzten Wochen nicht so wirklich viel Einsatzzeiten bekommen haben und sich viele auch schon gewundert haben, warum denn gerade Dompe, der eigentlich offensiv der, ja, auf den Außen auf jeden Fall der stärkste Spieler ist, warum der keine Chance erhält unter Baumgart. Das wurde dann oftmals damit begründet, dass dieser Spieler nicht defensiv genug mitarbeitet. Muss er auch gar nicht, wenn er dann so ein Spiel hat wie heute, wo er zwei Tore selber schießt und eins vorbereitet. Ich glaube, dann kann man auch verzeihen, dass es hinten nicht ganz so stabil aussieht. Ich habe mich sehr darüber gefreut, dass Dompe das direkt auch mit Leistung zurückgezahlt hat, dass er wieder spielen durfte. Was halten wir insgesamt von dem Spiel? Es war nicht unverdient gewonnen. Offensiv war da wieder mehr Gefahr und auch mehr Sicherheit im Team insgesamt. Dennoch, Karlsruhe, die waren jetzt auch nicht chancenlos. Das Ergebnis trügt da so ein bisschen. Die hatten gute Möglichkeiten. Haben ein Abseitstor geschossen. Die haben einen Schuss an die Unterkante der Latte gejagt. Das war sehr knapp. Und insgesamt wirkte das eigentlich recht griffig auch von den Karlsruhern. Heißt, die drei Punkte sind nicht unverdient. Ist jetzt aber auch nicht, dass der HSV sich da jetzt in einen Rausch gespielt hat und man sagen kann, hey, das ist jetzt wirklich, so steigt man sicher auf. Die Steigerung war da, ja. Aber ich bin gespannt, wie es sich in den nächsten Wochen entwickelt, auch dann unter welchem Trainer. Das ist immer noch nicht klar. Ich hoffe mittlerweile einfach, ehrlich gesagt, fast so ein bisschen darauf, dass Paul Ziehen das einfach mal weiter versuchen darf. Der kommt aus dem Verein, der kennt den jetzt schon länger. Der hat in der zweiten Reihe schon trainiert, Loic Favé ebenso, und die kennen den Verein, die kennen das Umfeld und sind zwei junge Trainer, die, so wie es zumindest jetzt nach dem Spiel scheint, offensiveren Fußball spielen lassen möchten Und da bin ich erstmal Fan von. Jetzt nach der Ära Baumgart, die relativ kurz ein Ende gefunden hat, finde ich das erstmal sehr, sehr positiv, wenn da zwei Trainer am Start sind, die sagen, wir haben eigentlich die Stärken offensiv, wir wollen Ballbesitz, Fußball spielen. Ich wollte es jetzt gerade nochmal anschauen, wie viel Ballbesitz der HSV hatte. Zwischenzeitlich in der ersten Halbzeit waren es über 70%. Gut, das hat sich noch sehr, sehr ausgeglichen. Es waren am Ende 52%, aber dennoch, der HSV stand deutlich offensiver als in den Spielen zuvor. Bei Baumgart war man zwischendurch dann irgendwann die tiefstehendste Mannschaft der zweiten Liga und das kannst du mit dem HSV einfach nicht machen. Tabellarisch bedeutet dieses Spiel, der 3-1-Sieg vom HSV, ja, letzte Woche wirklich einfach geflucht und gesagt so, Gott, jetzt sind die Achter. Die zweite Liga ist einfach so wild und alle Ergebnisse sehen für den HSV relativ gut aus. Die Vereine haben sich gegenseitig die Punkte genommen, 2-2 Köln, Hannover. Dann, was haben wir hier noch oben? Düsseldorf punktet wieder nur mit einem Punkt in Nürnberg. Paderborn gewinnt tatsächlich, aber ansonsten aus der Führungsgruppe, die meisten haben Punkte gelassen. Und so bedeutet das für den HSV, dass sie jetzt auch einfach wieder auf einem direkten Aufstiegsplatz und auf Platz 2 stehen. Als wäre nichts gewesen. 14 Spiele, 23 Punkte ist natürlich trotzdem nicht die beste Punkteausbeute. Und das heißt weiterhin Platz 11, Darmstadt, 20 Punkte, kann innerhalb von einem Spiel, klammern wir das Torverhältnis mal aus, punktgleich ziehen mit dem HSV auf Platz 2. Also aktuell spielen wirklich 11 Teams. Man kann eigentlich sogar Nürnberg noch mit reinnehmen, die haben 19 Punkte, also auch nur 4 Punkte dahinter. Dann ist ein größerer Sprung mit Fürth, die 5 Punkte dahinter sind, mit 14 Punkten, aber Platz 12 bis 1, alles offen, alles drin. Habe ich so in der Konstellation auch noch nicht gesehen, auch wenn wir wissen, dass die zweite Liga immer relativ knapp beieinander ist und eigentlich immer nur so ein, zwei Teams da vorne wegmarschieren. Das scheint aktuell der SC Paderborn zu sein. Ich liebe meinen Verein, Cheksu. Aber ansonsten, es ist eine enge Kiste. Und ich kann mir vorstellen, dadurch, dass alle Teams, die sich in diesem Spektrum gerade befinden, da ist noch kein Team dabei, was so richtig überzeugt. Man muss fast wirklich sagen, die Paderborner sind das einzige Team, was bisher eine überzeugende Zweitligasaison spielt. Die haben erst einmal verloren, 6-mal unentschieden. Ja, okay, da könnte man sagen, um ein richtiges Top-Team zu sein, müssen noch ein paar mehr Siege bei rumkommen, aber 27 Punkte aus 14 Spielen, rechnen wir nochmal 3 Spiele dazu mit dem Punkteschnitt, dann kommen wir da irgendwie bei 32 Punkten oder was raus. Das auf 34 hochgerechnet, hast du über 60, dann hast du immer schon ganz gute Chancen, gerade wenn die Liga so eng ist und die Vereine sich gegenseitig die Punkte nehmen, dass das am Ende langt. Ich würde sagen, insgesamt, um das nochmal abzuschließen, wie fand ich das Spiel? Ich fand es okay. Es war ein guter Ausgangspunkt, um jetzt in den nächsten Wochen zu schauen, wie entwickelt sich das weiter. Lukas hat mir dann noch eine weitere Frage gestellt, die zum gleichen Spiel geht, über das gleiche Spiel geht, sich um das gleiche Spiel dreht. Ihr wisst, was ich meine. Und zwar, welchen persönlichen Gegenstand würdest du gegen 3 Punkte für den HSV eintauschen? Da habe ich mir Gedanken zu gemacht. Das darf natürlich jetzt nicht etwas sein, was ich zu leicht hergeben würde. Es muss schon einen gewissen Wert haben. Und aber jetzt auch nicht zu krass. Also machen wir uns nichts vor. Ich mag den HSV sehr, sehr gerne. Das sollte hier mittlerweile durchgeklungen sein. Aber ich würde da jetzt nicht einen besonderen Gegenstand, der für mich eine wichtigere Bedeutung hat, hergeben. Und deswegen habe ich mich für so einen soliden Mittelweg entschieden. Ich habe mich für meine Powerbank entschieden. Meine Powerbank, die brauche ich relativ regelmäßig, weil ich doch ganz schön viel am Handy hänge. Das heißt, ohne Powerbank ist scheiße. Aber ohne diese Powerbank könnte ich mir halt auch eine neue einfach holen. Deswegen, das ist so dieser Trade-off. Wenn sie jetzt erstmal nicht da ist, ist es blöd und ich müsste mich um Ersatz kümmern, weil ich auf sie auf jeden Fall nicht verzichten kann. Es ist aber auch nicht so schlimm, dass ich jetzt ohne dieses Modell und diese Powerbank nicht mehr leben könnte oder ja wirklich Schaden davon ziehen würde und dass es mir dann nicht mehr so gut geht wie vorher. Deswegen habe ich mich für die solide Antwort meiner Powerbank, die gerade übrigens vor mir liegt und mein Handy an dieser lädt, da nur noch mal zur Einordnung, was diese Powerbank für einen Nutzen in meinem täglichen Leben hat, der ist da, der ist gegeben. Der Nutzen, der ist auf jeden Fall da. Das war schon die dritte Folge, nicht die dritte Folge, es war die dritte Frage. Und wir kommen zur nächsten Frage, in der Lukas mich gebeten hat, doch mal meine Prediction zu machen für die Startelf der deutschen Nationalmannschaft beim ersten WM-Spiel 2026. Das sind noch gute anderthalb Jahre hin. Deswegen ein paar Sachen würde ich sagen, die erschließen sich von alleine einfach, weil sich auf gewissen Positionen niemand groß bisher hervorgetan hat, wo man sagen kann, das ist eine realistische Chance, dass dieser Spieler gestandene Nationalspieler verdrängen wird. Aber ich fange trotzdem mal an mit meiner Liste. Und im Tor könnte man sagen, das ist eine Überraschung, wenn man die Hackordnung grundsätzlich betrachtet im Tor der DFB-Elf. Und ich habe mich für Nübel entschieden und damit gegen Marc-André Ter Stegen. Das liegt an verschiedenen Dingen. Einmal an der Verletzungsanfälligkeit in den letzten Jahren von Marc-André Ter Stegen. Gleichzeitig natürlich auch das Alter gepaart mit dieser Verletzungsanfälligkeit. Marc-André Ter Stegen, der ist jetzt auch noch kein Opa, brauchen wir nicht drüber sprechen. Der gute Mann ist 92er Jahrgang, das heißt, er ist jetzt gerade 32, hat aber jetzt auch schon die ein oder andere schwierigere Verletzung gehabt. Und sagen wir mal, er hat noch so 4 Jahre auf so absolutem Top-Niveau, weil auch bei Manuel Neuer merkt man, der ist nicht mehr so gut wie 2014. So, das ist jetzt auch schon stabile 10 Jahre her. Und Manuel Neuer hatte danach auch noch sehr gute Jahre. Aber wenn ich jetzt eigentlich die Chance habe, nach der Ära Manuel Neuer einen neuen Spieler im DFB-Team zu etablieren, warum dann nicht jemanden nehmen, der einfach nochmal ein Stück jünger ist und trotzdem schon gute Leistung hat, der vom Torwartprofil her so das Gesamtpaket ist. Und das ist für mich dann als Nachfolger, auch wenn die Ära Ter Stegen dann sehr kurz war, ist es für mich dann Alexander Nübel. Der spielt mit Stuttgart auf einem hohen Niveau. Die spielen fußballerisch anspruchsvoll, sodass er auch dort als Torwart fußballerisch gefordert ist. Er ist 28 Jahre alt. Das heißt, der hat noch 8 bis 10 Jahre. Da haben wir erstmal deutlich länger Ruhe. Und ich finde das einfach die bessere Besetzung, einfach weil dieser Spieler jünger ist, weniger verletzungsanfällig und ansonsten eigentlich auch alles mitbringt vom Profil. Und da sind wir ja in Deutschland auch ganz gut ausgestattet mit Torhütern, auch wenn die Dichte an sehr, sehr starken Torhütern vielleicht nicht mehr so groß ist, wie das irgendwann mal war. Aber da brauchen wir uns auf jeden Fall nicht zu verstecken. Und da haben wir gute Alternativen auf der Nummer 1. Deswegen Nübel. Linker Verteidiger, das ist vielleicht eine Überraschung. Da habe ich mich auch schwer getan, weil ich grundsätzlich Robin Gosens, das habe ich in der einen oder anderen Folge schon mal durchklingen lassen, ich finde ihn einfach sausympathisch. Aber auch dieser Mann ist 30 Jahre alt und wird nicht jünger, weshalb ich mich für den Jungspund Nathaniel, ich weiß gar nicht, wie man ihn ausspricht, Brown, Nachname würde eher implizieren, dass man Nathaniel sagt, von der Eintracht Frankfurt auf der Linksverteidigerposition, der sich jetzt gerade so ein bisschen in den Fokus spielt. Und der Mann, der ist jung, der hat jetzt noch 1,5 Jahre zu reifen, dann ist er, glaube ich, 23. Also noch in einem aufstrebenden Alter, aber auch genug Erfahrung dann bis dahin sammeln können, dass der da einen guten Job machen kann. Die Alternativen wären sonst noch Maxi Mittelstädt, der bei der EM überraschend reingerutscht ist nach einer sehr guten Saison mit dem VfB Stuttgart. Aber ich möchte da ein paar Jungspunde installieren und deswegen habe ich mich für Brown von Frankfurt entschieden. Auf der Innenverteidigerposition. Auf der ersten habe ich Nico Schlotterbeck. Der hat spätestens seit dieser Saison hat er nochmal wieder sein Standing repariert, sage ich mal. Der war bei der WM in Katar, das war vielleicht noch ein bisschen zu früh auf der Bühne, aber in den letzten 1,5 Jahren hat er nochmal einen deutlichen Entwicklungssprung gemacht. Jetzt das erste Mal als Kapitän für Dortmund aufgelaufen, fand ich richtig gut, finde ich insgesamt gut. Der hat bewiesen, dass er auf dem Niveau spielen kann und habe mich in dem Fall gegen Antonio Rüdiger und für Schlotterbeck entschieden, auch altersbedingt, weil Antonio Rüdiger, ich glaube, er ist mittlerweile 31 Jahre und wird bei der WM dann circa 33 sein. Er hat im März Geburtstag, er wird 33 sein. Das ist als Innenverteidiger noch kein hohes Alter, das ist schon okay. Aber bei dem Fußball, den die DFB-Elf in den letzten Jahren spielen lässt, ist dann Tempo doch ein entscheidender Faktor, weshalb ich mich dann für den jüngeren Spieler und vermeintlich körperlich fitteren Spieler Schlotterbeck entschieden habe. Auf der zweiten Innenverteidigerposition gehe ich mit einer Bank auf der IV-Position, zumindest in den letzten 2 Jahren, Jonathan Tah. Alter Hamburger, Leverkusener, deutscher Meister, wird wahrscheinlich im Sommer dann den Sprung zu einem noch größeren Verein machen. Die Bayern scheinen wohl schon relativ einig sich zu sein, dass der dann ablösefrei wechselt. Der ist bei mir gesetzt, genauso wie auf der RV-Position Joshua Kimmich, der sich da in den letzten Jahren festgespielt hat. Im Zentrum hatten wir einfach ein Überangebot, da ist jetzt wieder mehr Platz gegeben. Ich bleibe aber trotzdem bei Kimmich. Ich bin vielleicht auch bereit, je nachdem wie Hinrichs sich entwickelt und wie konstant der bleibt, weil der hat teilweise richtig, richtig gute Phasen, hat aber auch immer so Phasen, wo nicht so wirklich mit ihm zu rechnen ist. Deswegen behalte ich da die sichere Variante mit Joshua Kimmich. Damit im Zentrum Platz für meinen Lieblingsspieler im Zentrum des DFB aktuell ist. Und das ist Angelo Stiller. Den möchte ich da gerne sehen. Das ist für mich am ehesten der Toni Kroos-Ersatz, den wir brauchen, den wir schmerzlich vermissen. Wir haben es bei der WEM, bei der EM nochmal gesehen, was für eine wichtige Rolle Toni Kroos mit seiner Klasse am Ball spielen kann. Und da sehe ich halt am ehesten Stiller, der ihn dort ersetzen kann. Neben ihm Andrich als ein bisschen robusterere Variante, gerade was das Körperliche angeht, trotzdem ein sehr feiner Fußballer, bringt eigentlich so ein bisschen das Gesamtpaket mit und den sehe ich da auch bei der WM auflaufen. Dann haben wir vorne, da wird sich nicht viel tun, so, da haben wir bei der EM schon gesehen, was wir da für klasse Spieler haben und da werde ich auch nichts dran rütteln, auch wenn wir auf der Bank dann noch richtig gute Leute haben, die da nachrücken können in Form von Sané und Gnabry oder auch anderen jüngeren Spielern, Wirtz, Havertz, Musiala, es ist mir eigentlich egal, in welcher Konstellation die da vorne auf welcher Position spielen, weil die können alles machen, was sie wollen. Die haben für mich einen Freifahrtschein. Das sind für mich die drei talentiertesten Spieler, die wir im DFB-Team haben und die brauchen ihre Freiheiten. Gerade Wirtz und Musiala, da freue ich mich einfach jetzt schon drauf. Die mit noch einer größeren Entwicklung bis dahin. Bei der EM war das schon ein Traum, dann nochmal 2 Jahre später den nächsten Schritt gemacht zu haben, hoffentlich. Die dann im DFB-Team zu sehen, da habe ich richtig Bock drauf, da freue ich mich drauf. Die sind auf jeden Fall gesetzt. Vorne Stürmer. Da bin ich grundsätzlich erstmal noch offen. Da sieht man, wie schnell das auch gehen kann, dass sich Spieler wie Tim Kleindienst, aka Timothy Small Service, in den Vordergrund spielen, weil da die Dichte von allen anderen Positionen, da haben wir die wenigste Qualität aktuell, beziehungsweise auch die geringste Konstanz, dass wir sagen, da haben wir einen Spieler, das ist eine absolute Bank, auf den können wir setzen, der wird uns auch die nächsten 5 bis 6 Jahre noch helfen. Wir hatten da Füllkrug, der hat einen guten Job gemacht, der ist jetzt ein bisschen außen vor, Small Service, Tim Kleindienst, ersetzt ihn gut, hat jetzt auch die ersten Tore erzielt in den Spielen. Den würde ich da erstmal aktuell vorne sehen. Ich habe es hier aufgeschrieben mit Maxi Bayer, habe ich die beide zusammen aufgeschrieben und ich glaube, ich entscheide mich jetzt doch für Bayer. Einfach aus dem simplen Grund, dass Bayer jetzt gerade dabei ist, sich auch bei Dortmund zu etablieren, dort Fuß zu fassen und er hat noch 1,5 Jahre. Von den Anlagen her, vom Fußballerischen her, ist es, glaube ich, relativ klar, dass Bayer der bessere Fußballer ist. Kleindienst aber natürlich der größere, klassischere Stürmer. Ich gehe trotzdem mit Bayer. Ich gehe mit Bayer, der hat einen guten Abschluss, der kann auch körperlich noch ein bisschen zulegen bis zur WM und deswegen entscheide ich mich für das größere Talent und das können wir uns, glaube ich, darauf einigen. Das ist Maxi Bayer und demnach meine Aufstellung Nübel, Brown, Schlotterbeck, Tah, Kimmich, Stiller, Andrich, Wirtz, Havertz, Musiala und Maxi Bayer. Ja, das ist meine Prediction für die Startelf beim ersten Spiel der deutschen Nationalmannschaft WM 2026. Nächste Frage, die fünfte. 2 habe ich noch, inklusive dieser. Wer ist deiner Meinung nach aktuell das größte Talent in Liga 2? Das finde ich gar nicht so einfach zu bewerten, aus dem einfachen Grund, weil ich zu faul bin, mich viel mit der zweiten Liga auseinanderzusetzen. Das ist die Arroganz eines HSV-Fans, die ich nach wie vor habe, weil ich immer noch davon ausgehe, dass der HSV nicht mehr lange in der zweiten Liga ist. Hätte ich das ab Jahr 1 gewusst, dass der HSV so viel Zeit in dieser Liga verbringen wird, dann hätte ich mich da mehr mit arrangiert und ich hätte auch mehr Fußball aus dieser Liga geguckt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich gucke mir fast kein Zweitligaspiel an, in dem der HSV nicht beteiligt ist. Deswegen habe ich da versucht, aus verschiedenen Quellen mir so ein paar Sachen heranzuziehen. Habe auch geguckt, welche Spiele habe ich schon live gesehen im Volkspark oder auswärts, wenn ich den HSV begleitet habe. Und da sind mir 2, 3 Spiele habe ich mitgenommen. drei Spiele habe ich mit reingepackt. Bei dem einen ist es relativ offensichtlich, was das für ein Riesentalent ist. Der geht jetzt schon Richtung Nationalspieler. Das sagt eigentlich schon alles, wenn der in dem Alter schon so weit ist. Und das ist Ibrahim Masa von der Hertha BSC aus Berlin. Und ja, das ist einfach ein unfassbarer guter Kicker. Der gute Mann ist 19 Jahre alt. Der hat noch eine komplette Karriere vor sich und zeigt eigentlich jetzt schon, dass der fußballerisch bringt er alles mit. So, der hat, ich weiß gar nicht, wie das Spiel gegen den HSV ausgegangen ist. Ich glaube, das ist unentschieden ausgegangen. Und da hat er, glaube ich, sogar 1-2 Scorer. Okay, nee, es ist 1-1 ausgegangen. Das heißt, er kann schon mal nicht 2 Scorer gemacht haben. Ich kann mich aber daran erinnern, dass er einfach gegen den HSV ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat und wir uns schon angeguckt haben und meinen, okay, wo kommt der auf einmal her? Das ist dann doch der härter Weg, den sie einschlagen wollen mit den ganzen jungen Spielern, die sie haben. Ja, sehr, sehr guter Spieler. Deswegen ist das für mich aktuell eins der größten Talente der zweiten Liga. Wen ich aber außerdem noch interessant finde, ist ebenfalls bei der Hertha Pascal Clemens. Der spielt mal Innenverteidiger, spielt aber auch mal Sechser. Der ist da fußballerisch einfach stark, sodass er auch weiter vorne spielen kann. Den finde ich auch noch sehr gut, auch ebenfalls recht jung. Und dann habe ich noch einen Stürmer mitgebracht. Ich habe es eben gerade schon gesagt bei meiner Prediction für die Nationalelf, dass wir vorne im Sturm einfach keine Konstante haben. Ich erhoffe mir, dass wir diese Konstanz über den Spieler, der sich hoffentlich in den nächsten Jahren so entwickeln wird, dass das dieser Spieler werden kann. Und zwar Ilias Ansah von Paderborn. Der Gute hat die Gardemaße eines Topstürmers und ist 20 Jahre alt, gerade erst geworden. In der U20 zeigt er schon, was er kann. 10 Spiele, 5 Tore. In der zweiten Liga sieht die Ausbeute noch nicht ganz so knackig aus, hat aber immerhin schon 3 Tore und eine Vorlage. Und ja, mit 1,94 Meter, das ist so ein Stürmertyp, den möchte ich da vorne sehen. Der kommt teilweise auch eher über die Außen. Ich hoffe aber, dass er sich eher zu so einem klassischen Mittelstürmer entwickeln wird und vorne so ein schöner Sturmtank, der da die Kopfballduelle gewinnt, der Bälle abschirmt und sich mit seiner Wuchtigkeit vorne mit einbringt. Da hoffe ich stark drauf. Mal gucken, wann er den nächsten Sprung macht. Ist jetzt auch erst seit in der zweiten Saison für den SC Paderborn tätig. Vorher noch in der U19 gespielt. Der hat jetzt noch nicht so ewig viele Zweitligaspiele gemacht, aber ich glaube, der ist auf einem ganz guten Weg. Paderborn spielt eine gute Rolle in der zweiten Liga. Da freue ich mich drauf, wenn sich das weiter so positiv entwickelt. Und damit habe ich diese drei Jungs einfach mal in den Raum geworfen, dass ich mir vorstellen könnte, dass sie sich gut entwickeln. Und das sind meine größten Talente in der zweiten Liga. Dann habe ich noch eine weitere Frage noch in einer WhatsApp-Gruppe gesammelt. Die kommt nicht von Lukas. Die kommt aus meiner Kickbase-Runde und da wurde ich gefragt oder mir die Frage für heute mitgegeben, welcher Spieler denn aktuell in der Bundesliga der most underrated Spieler ist. Und das fand ich gar nicht so einfach zu beantworten, weil die meisten Spieler, die dann auch einfach Leistung zeigen, die werden dann auch schon, das wird schon anerkannt. Das heißt, ich habe nach einem Spieler gesucht, der seine Leistung immer bringt, und aber nicht die Anerkennung bekommt, die er verdient hat. Das ist per Definition underrated, würde ich sagen, um das einfach nur mal zu erklären. Da kann man natürlich sagen, so ja, Omar Mamouche, der ist immer noch underrated, weil der halt einfach so, so gut ist. Aber ich glaube, der hat jetzt in den letzten Wochen und Monaten schon genug Aufmerksamkeit bekommen. Da kann man nicht mehr davon sprechen, dass der noch underrated ist. Gleiches gilt für andere Spieler in den Scorerlisten, die relativ weit oben sind. Die brauche ich ja alle nicht nennen. Ich brauche jetzt nicht von Harry Kane sprechen, auch wenn man vielleicht sagen kann, hey, ganz ehrlich, Harry Kane, der weiß jeder, dass der gut ist, aber Anerkennung dafür, wie gut der wirklich ist und wie wichtig der ist, bekommt er trotzdem nicht. Nehme ich aber auch nicht. Wen ich hier mitgebracht habe und wen ich underrated finde, ist Marvin Ducksch. Marvin Ducksch, da werden jetzt viele vielleicht denken, so, wieso ist der underrated? Der ist schon richtig gerated, weil der zeigt halt einfach nichts. Und das sehe ich anders. Bremen spielt dieses Jahr wieder eine mittelmäßige Saison und trotzdem steht der gute Mann Marvin Ducksch nach 12 Spielen schon wieder bei 8 Scorerpunkten. Und auch letztes Jahr hat er eine richtig, richtig gute Saison gespielt, zumindest was die Scorer angeht, und hat trotzdem aber, ich glaube sogar vor allem von intern von den Bremer Fans selber hat er relativ viel Hate bekommen. Ich glaube, letztes Jahr geht er aus der Saison mit 25 Scorerpunkten. Ich gucke es gerade nochmal nach. 12 Tore, 11 Assists, 23 Scorerpunkte und die Leute sind nicht zufrieden mit Marvin Ducksch. Was soll der Junge noch machen? So, das ist eine absolute Fabelsaison, muss man ja schon fast sagen. Auch wenn man darüber sprechen kann, dass er vielleicht an der einen oder anderen Stelle irgendwie ein Chancentod war oder sonst was. Insgesamt einfach sehr, sehr stabile Leistung von Marvin Ducksch und auch dieses Jahr ist er da wieder auf einem guten Weg, dass er da eine scorertechnisch gute Saison spielt. Rechnen wir mal hoch, er hat aktuell, jetzt habe ich schon wieder weggeklickt, er hat wie gesagt aktuell 8 Scorerpunkte, 12 Spiele, rechnen wir das mal grob mal 3, dann geht er da wieder bei über 20 Scorern aus der Saison und die Leute, er kriegt einfach nicht das, was er verdient. Marvin, du bist ein Guter, du bist mein most underrated Bundesligaspieler aktuell und das waren alle Fragen, die ich heute mitgebracht habe. Ansonsten hätten wir heute über ein paar schöne Dinge sprechen können. Die Choreo von Heidenheim in der Conference League gegen Chelsea fand ich ganz fantastisch. Wir könnten darüber sprechen, welcher Trainer denn jetzt nun zum HSV geht und ob Labbadia wirklich der richtige Mann ist. Die Bundesliga war in Europa vertreten. Arsenal hat gegen West Ham 5-2 gespielt und dann denkt man, ja, das hat sich schön über 2 Halbzeiten verteilt. Nö, das ist alles in der ersten Halbzeit passiert, in der zweiten Halbzeit gar nichts. Kevin Schade trifft 3-fach in der Premier League. Kluivert trifft 3-fach in der Premier League. Alles 3 Elfmeter. Reus steht im Finale gegen New York mit Forsberg zusammen. Und Botafogo gewinnt die Copa Libertadores das erste Mal. Das wären alles schöne Themen gewesen. Die behandeln wir dann vielleicht irgendwann noch ein anderes Mal. Oder sie werden einfach unter den Tisch gekehrt. Und nächste Woche, das ist das Schöne am Fußball, es passiert immer genug. Und nächste Woche können wir schon wieder über was komplett anderes sprechen. Zusätzlich hätten wir die Spiele Freiburg, Gladbach, Leipzig, Wolfsburg und Dortmund, Bayern im Fokus gehabt. Da ist ein bisschen Spitzenfußball dabei, dann ist ein bisschen Verfolgergruppe dabei und Wolfsburg rasiert Leipzig 5-1. Das hatte keiner von uns auf der Bingo-Karte, aber auch das ist passiert und mittlerweile wackelt dann vielleicht doch der Posten von Marco Rose. Ja, ich glaube, knappe halbe Stunde, das ist doch snackable für euch, dass es keinen Ausfall gibt, was die Folge angeht. Das war die Folge 55. Nächste Woche sind wir wieder zu zweit in alter Frische und Stärke, volle Power, nicht nur 50%, sondern 101%, weil diesen 1%, den muss Lukas nächste Woche noch mitbringen als Ausgleich für diese Woche. Damit entlasse ich euch in die freudige Fußballwoche. Wir sprechen uns nächste Woche. Adieu, tschö mit Ö.